Ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Jetzt zu Gast Gabriele Busse. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Matze, ja, schön hier zu sein. Danke für die spontane Einladung.
Du sitzt ja normal auch gern auf der anderen Seite. Jetzt die Fragen zu beantworten, wie kriegst du das hin? Ist es für dich schwierig auch? Weil wenn mir jemand Fragen stellt, ich habe damit ein Problem immer.
Echt? Aber dafür haben wir neulich ins YouTube Interview gemacht. Da hast du ja netterweise, bist du spontan eingesprungen.
Ausnahmsweise, ja.
Ach, da wir uns ja sonst auch unterhalten, ist es jetzt ja eigentlich ganz normal. Ich merke gar nicht, dass ich im Radio bin.
Ja, ich finde schon, es ist ein Unterschied, ob wir uns jetzt für die Öffentlichkeit unterhalten, wie wenn die Mikros aus sind und wir uns über die gemeinsamen Gäste unterhalten, oder?
Ich weiß schon, aber komischerweise dadurch, dass ich jetzt so oft hier bin und ich auch sonst echt so voll gern hier bin, ehrlich gesagt, muss ich mir gerade in Erinnerung rufen, dass es ja auch noch andere Leute hören, wie ich annehme. Also ich hatte ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, Radio zu machen, immer so, ich war schon einen Tag vorher total aufgeregt, dass mich jetzt Leute hören werden und meine Stimme doof klingt und was sage ich bloß. Und inzwischen dadurch, dass ich jetzt so immer schon voll entspannt bin, weil ich bei der Wüstenwelle reinkomme und ich euch so gut kenne, vergesse ich richtig, dass es hier nicht mein Wohnzimmer ist. So, und das macht es aber auch so schön. Deswegen glaube ich, mag ich auch einfach die Wüstenwelle so gern, weil hier einfach alles so entspannt ist und man ja auch einfach alle Themen ansprechen darf und man Fehler machen darf. Ich muss sagen, ich bin auch hier eigentlich 300 Mal entspannter als beispielsweise auf der Bühne. Ich bin zum einen, weil man nicht gesehen wird, aber auch, es ist halt echt so ein Freiraum. Ja, einfach mal, um hier kurz die Lanze fürs freie Radio zu brechen. Ne? Also wo gibt's das noch? Wo gibt es noch richtig mediale Freiräume? Eigentlich fast nirgends, es sei denn, man hat selber einen Blog im Internet oder so. Aber so, ja.
Und das schätzt du und es gibt dir Kraft und Vertrauen auch, wenn du...
Ich bin einfach wirklich gerne hier und ich finde es auch echt einfach eine sinnvolle Sache, eine freie Radio-Wüstewelle. Ich meine, wir haben ja auch, oder ihr habt ja auch super Aktionen, eben jetzt beispielsweise gerade diesen Aktionsmonat gegen rechts. Wer hat das schon in diesem Ausmaß? Ja, es ist einfach eine echt sinnvolle Sache, die, wie ich finde, auch, natürlich die finanziell halt auch oft viel zu wenig gewertschätzt wird. Also wie ich das sehe, arbeitet ihr ja auch einfach viel, viel mehr, als ihr bezahlt werdet. Dafür, dass hier so viel Radio passiert, gibt es echt wenige Stellen. Und ich finde das halt sowas von unterstützenswert, eben auch ein Radio oder ein Medium, das tatsächlich noch so stark Haltung bezieht. Finde ich toll. Und auch deshalb bin ich gerne hier, eben zum einen, weil es mich persönlich entspannt und ich auch mit meinem Sprachfehler, den ich manchmal habe, da üben kann hier. Und weil auch alles eben willkommen ist. Also auch an Tagen, wo ich stotter, bin ich ja trotzdem total willkommen und so. Und es ist einfach, für mich so eine kleine, wunderbare Oase. Ja.
Die natürlich auch von Leuten wie dir lebt, die sich da so rege dran beteiligen. Ne?
Ja, klar.
Also die Basis,
ja,
ohne die Basis können auch 5 Hauptamtliche nichts reißen.
Klar, aber das macht ja ihr hier so diese Basis oder diese Möglichkeit zu schaffen. Und es gab ja auch schon Momente hier beim Nachrichtenlesen, wo ich dir gesagt habe, Matzel, jetzt müssen wir mal kurz die Nachricht tauschen, weil ich heute beim M stotter bei Mittwoch. Und dann sagst du nicht, geh doch mal zum Logopäden oder üb doch mal. Oder wo wir mal eine Praktikantin hatten, die sich schwer tat mit dem Lesen, da hat keiner zu ihr gesagt, hör mal, überleg dir das nochmal mit dem Radio und moderieren, sondern wir haben alle mit ihr gesagt, hey, jetzt üben wir das nochmal und schön, dass du hier bist und klappt doch schon viel besser. Also es ist einfach auch rein menschlich und pädagogisch eben genau die Welt, in der ich leben möchte. Also da geht es auch nicht nur um irgendein kleines Radio. Ich finde, so soll die Gesellschaft aussehen. Das ist für mich echt eine Utopie. Und wir haben ja eben gerade auch den Aktionsmonat Mai und da ist ja auch eben die Frage, in welcher Welt wollen wir leben? Also klingt jetzt pathetisch, aber ich will hier leben. Ich will in dieser Gesellschaft leben, die ihr hier oder wir hier aufgebaut haben im Radio. Und dann wäre sehr viel auch für mich sehr viel einfacher.
Im Kleinen kann man es manchmal halt leichter ausprobieren als im Großen.
Auch, ja, und es funktioniert. Also, und ich höre ja auch ständig, dass die Leute sich zu wenig engagieren. Und also ich bin ja auch sehr für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eben so eine Fürsorge sozusagen, weil ich eben auch hier beispielsweise merke, wenn man den Leuten die Freiheit gibt, das zu tun, was sie wirklich möchten, und so zu sein, wie sie sein wollen, dann entwickelt sich viel mehr Energie. als wenn man sie zu etwas zwingt. Und ich kriege ja auch hier mit, wie viele Leute sich engagieren. Es sind natürlich nicht alle von allen Sendungsmachenden, ist ja klar. Aber die allermeisten und so viele Leute blühen hier. Und die strahlen hier viel mehr als in ihren Berufen vielleicht. Ja. Und da habe ich den Faden verloren. sag mir, wo mein Faden ist. Apropos Fehler machen.
Die Welt hier, in der wir hier oder die wir uns hier im Kleinen auch machen. Ja.
Genau, und das zeigt mir halt auch, oder ich habe die Theorie, dass eine Welt möglich wäre, wo die Menschen grundsätzlich erstmal sich gegenseitig und eben staatlich versorgen und sie auf der Basis aufbauend das in ihrem Leben machen dürfen, was sie möchten. Und wir haben ja in Deutschland hier schon den Luxus, dass wir eine Art Grundversorgung haben. Die ist nur leider häufig nicht so, dass sie zu einem wirklich menschenwürdigen Leben reicht. Und ich habe das ja mitbekommen. Ich bin ja im Dezember, Januar bei dem Civil March for Aleppo ein Stück mitgelaufen. Das ist so ein Marsch, der von Berlin gerade bis nach Aleppo geht. Und ich war nur 5 Tage dabei. Bin von Berlin aus mitgelaufen. Ich komme deshalb drauf, weil wir sind durch diese kleinen Dörfer gelaufen, ja, südlich von Berlin und auch durch Heidenau zum Beispiel. Und wir hatten tatsächlich einmal auch eine Gegendemo von der AfD. Und ich bin danach auf die Leute zugegangen und habe die gefragt, warum steht ihr denn? Warum steht ihr hier gegen so ein paar nette Menschen, die irgendwie gegen den Krieg sind? Gibt es ja eigentlich nichts zu sagen. Und die haben ja eigentlich sogar wirklich zugestimmt und haben gemeint, ja, eigentlich sind wir auch gegen den Krieg in Syrien. Ich habe sie dann gefragt, wo ist euer Problem, wo fehlt es euch? Und ich habe es schon halt wirklich gesehen, die eine Frau hatte kaum Zähne im Mund, die sahen wirklich fertig aus, also es waren vielleicht wirklich die AfD-Wähler, wie man sie sich vorstellt, die sich nicht nur benachteiligt fühlen, sondern die benachteiligt sind. Und eigentlich fand ich die erst total doof und am Ende hatten die alle meine Empathie, weil die unter anderem mit ihrem Hartz IV nicht klarkamen oder weil die noch um ihr Hartz IV kämpfen müssen, weil die vom Sozialamt verarscht werden, weil die nicht wissen auch, wie das geht, dass man sich mit einem Sozialanwalt durchsetzt. Und das heißt, wir haben zwar in Deutschland eine Art Grundversorgung, was schon mal echt toll ist, ein Luxus, hier zu sein, ja, aber es genügt nicht. Und für mich, also ich habe die Theorie, ist natürlich ein Stück weit Empathielosigkeit, dass wir wirklich ein wachsendes Problem haben mit der AfD und auch mit Nazis und im allgemeinen Rechten. Aber wir haben auch wirklich ein Problem damit, dass viele Menschen sich finanziell und auch generell benachteiligt fühlen. Und solange man diese Ungerechtigkeit, die da herrscht, nicht ausgleicht, wird es einfach weiter wachsen mit dem Rechtsextremismus, weil die Leute anderen Leuten nicht das gönnen können, was sie selber nicht haben. Und ja, insofern, ich habe jetzt einen großen Bogen gemacht, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen, wenn man sie ließe, freiwillig arbeiten würden und sich damit auch selber mehr Wertschätzung geben könnten und die Gesellschaft wirklich besser funktionieren würde. Und das eben passiert zum Beispiel eben hier beim Freien Radio Wüste Welle, dass die Leute sich freiwillig engagieren. Wir bekommen jetzt natürlich sonst kein Geld, müssen irgendwie sonst auskommen. Aber das gibt uns allen auch so eine Art Grundgefühl von Respekt und Würde und eine Daseinsberechtigung. Und als ich mit den Leuten sprach von der AfD, das macht mich bis heute so traurig. Ja, ich denke total oft an diese Frau ohne Zähne, die war so bösartig gegen mich und sagte, ja, sie können sich das ja auch leisten, hier zu laufen. Sie haben sich ja freigenommen, wahrscheinlich werden sie weiß Gott wie bezahlt. Ich habe klar gemacht, nee, ich musste mir das auch vom Mund absparen, damit laufen zu können. Und ich hätte der Frau, und dann habe ich sie auch gefragt, wann haben sie zuletzt Ferien gemacht? Dann musste sie echt nachdenken und sagte, ja, sie war vor 12 Jahren an irgendeinem See in Deutschland. Also es tat mir so leid, es tat mir so weh. Ich hätte da am liebsten irgendein Scheißticket nach Mallorca in die Hand gedrückt. Einfach, dass sie mal was Schönes hat.
Aber glaubst du, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde, na sicher nicht alle, aber ein Teil von Rassismus in den Köpfen auch befreien? Oder dass das auch so
einen Effekt
hätte?
Das ist einfach erstmal ein Mechanismus. Ich meine, es gibt natürlich noch, ich bin keine Politologin und ich bin da keine Expertin auf dem Gebiet. Also ich kann ja nur meine Theorien aussprechen, die ich durch Beobachtungen mache. Aber ich glaube tatsächlich, eine Voraussetzung, um sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, ist, dass die Menschen gut und in Würde leben können. Und solange sie nur auf sich gerichtet sind und nur ihren eigenen Frust spüren und ihren Hass, werden die sich nicht mit anderen Menschen nicht nur nicht befassen, sondern sie haben auch keinen Bock, sich in die reinzuversetzen. Und ich habe denen dann schon gesagt, also ich meine, ich kenne ja einen aus Syrien, der tatsächlich mit dem Schlauchboot rüberkam und eben diese sozusagen typische Flüchtlingsroute gemacht hat. Und ich habe denen auch von dem erzählt und meinte, ja, sind Sie nicht froh, dass er da ist? Sind Sie nicht froh, dass der nicht ertrunken ist? Und dann waren die schon nachdenklich und meinten, ja, nee, klar und so. Aber ich glaube, so von selber machen die erstmal diesen Schritt nicht. Also die ich da kennengelernt habe, die waren nicht böse. Aber dadurch, dass sie selber in so einer verzweifelten Lage waren, können die den Blick nicht nach außen richten. Und das heißt natürlich nicht, wenn die genug Geld kriegen, dass sie sofort den Blick nach außen richten und sagen, jetzt laden wir alle ein, vielleicht deutschtümeln die immer noch vor sich hin. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass es einem selber gut geht und erst dann kann man empathisch sein. Das ist meine Theorie. Und ich glaube, es geht um nichts anderes als Empathie. Und ich finde schon, dass alle Menschen, egal woher sie kommen und egal welchen Beruf sie haben, das Recht darauf haben, ein gutes Leben zu führen. Und dafür sollten die ein sehr gutes Leben haben, finde ich, auch gerne was abgeben wollen. Also ich würde liebend gerne, was weiß ich, von 300 Euro im Monat überleben, wenn ich wüsste, dass die ganze Welt den gleichen Betrag zur Verfügung hat. Mir wäre es total egal. Also jetzt im Vergleich, ne? So. Ja, das ist halt mein Traum von der gerechten Welt, dass wir alle gleich gut oder gleich schlecht leben. Und im Moment leben wir halt 20% der Welt auf Kosten von 80% der Welt. Und ich glaube, das ist erst auch der Anfang von den Menschen, die wir hier sehen, die im Meer ertrinken. Wenn wir wissen wollen, wo die nächsten Menschen herkommen, dann brauchen wir nur in das Schildchen von unserer Kleidung schauen oder wo das Handy herkommt. Wenn die Menschen erstmal einen Weg gefunden haben, aus Bangladesch zu uns zu kommen oder eben aus dem Kongo, wo das Koltan für unsere Handys abgebaut wird oder was weiß ich, oder die, was weiß ich, kleinen Mädchen, die den Kaffee pflücken für unsere scheiß Nespresso-Kapseln in Nicaragua, die sollen, ich finde, die dürfen nicht nur herkommen, ich finde, die sollen herkommen, die sollen in unseren Wohnzimmergärten kampieren, damit wir sehen, wie es denen geht. Und es sind nicht die Flüchtlinge, das sind die Menschen, die wir für uns ausbeuten. Wir haben Sklaven. Bestimmt hat jeder einzelne von uns 100 Sklaven. Und wenn ich so eine Doku sehe im Fernsehen, ich habe all diese Bilder im Kopf, wie diese kleinen Menschen mit ihren Kinderhänden für uns Kaffee pflücken. Was ist das für eine Scheiße? Und die haben noch nicht mal Ahnung, was daraus wird. Oder vor einer Woche erst kam auf Arte eine Doku, wo so ein Mann, wo waren das? In der Elfenbeinküste, Kakao gepflückt hat. Berge von Kakaobohnen. Gefragt wurde, was das für ein Produkt wird. Weißt du, was er sagte? Ich weiß es nicht. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Und dann hatte der Reporter ein Stück Schokolade für ihn dabei. Ich habe noch nie einen Menschen so staunen sehen. Und er hat dann so ein Mini-Schokoladenstück sich dann noch aufgehoben für seine Kinder irgendwie. Und ich dachte, scheiße, da arbeitet er da irgendwie seit 40 Jahren sich den Arsch ab für unsere scheiß Kakaobohnen für Rittersport oder irgend so eine Unfair-Schokolade. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich so eine Doku sehe, werde ich einfach unendlich traurig, weil ich immer denke, meine Lebenszeit reicht gar nicht dafür aus, um irgendwas daran gut zu machen. Das macht mich fertig. Und deswegen stehe ich auf der Bühne, nicht weil ich mich so lustig finde. Ich bin ja auch nicht lustig. Also finde ich. Ich bin nicht lustig. Ich bin eigentlich 23 Stunden am Tag traurig über die Zustände in der Welt. Und auf der Bühne rege ich mich halt auf und das finden Leute lustig.
Das war deine Motivation, quasi auch Kabarett zu machen?
Ja, das war, im Grunde hatte ich da keine absichtliche Motivation. Also ich habe mir schon immer meinen Schmerz von der Seele geschrieben. Und bin mal von, ich weiß gar nicht, da war ich 25, eigentlich eher versehentlich mal auf so einer Poetry Slam Bühne aufgeschlagen. Wie war denn das? Ich wollte mal in Stuttgart, in der Rosenau, was war denn da? Ich glaube, ich wollte einfach nur da essen gehen, in der Rosenau in Stuttgart. Dann war an dem Abend Poetry Slam. Ich wusste gar nicht, was das ist, ne? Dann stand da so super teuer Eintritt. Dann dachte ich, zahl doch nicht Eintritt, um scheiß Kartoffelsalat zu essen. Dann haben die gesagt, wenn du auch was auf der Bühne machst, kannst du umsonst rein. Und dann hatte ich mein Tagebuch dabei. Und ich habe da mir irgendwie den Frust von der Seele geschrieben gehabt über ich glaube, es war mein damaliger Freund oder so. Also irgend so ein relativ harmloses Thema noch. Und die Leute haben so gelacht. Eigentlich über mein Leid und ich musste auf einmal auch über mein Leid lachen. Das tat so gut. Also in dem Moment wurde das was, was aufgehoben war. Also und das war so ein Klickmoment eigentlich. So zu merken, gerade die Dinge, die einem auf der Seele liegen, die darf man teilen. Und es bringt anderen Leuten sogar was. Ja, und dann habe ich das halt immer öfter gemacht und wusste aber auch nicht, dass es was sein könnte, dass es eine Art Beruf sein könnte. Ich war da selber noch so gefangen in diesen konservativen Maßstäben, die mir von zu Hause mitgegeben wurden. Also ich hatte ja erst Medizin studiert und dann auf Lehramt und bei uns zu Hause, glaube ich, ist auch eben dieser, naja, wie soll ich sagen, ich will es freundlich formulieren, also einfach so eine Sorge sehr groß, dass die Kinder doch bitte einen richtigen Beruf ergreifen mögen und richtige Berufe sind eigentlich immer nur Arzt, Anwalt, Lehrer, Professor. Und ich habe sehr lange gebraucht, um zu begreifen, dass das, was ich da mache, das ist, was meinem Leben Sinn gibt, weil es erstens mir Erleichterung verschafft und weil ich im besten Sinne was verändern kann. Und ich kriege jetzt auch sehr oft Rückmeldungen nach meinen Auftritten, dass die Leute ihr Leben verändert haben. Da könnte ich immer fast heulen vor Glück. Ich heule ja eh immer, aber das ist sowas Schönes, wenn einem Leute das sagen. Und ja, Entschuldigung, ich rede die ganze Zeit, aber deswegen bin ich
ja gerade. Sollst du ja auch, bist ja Gast.
Genau, hier. Und so kam das. Also es war wie gesagt keine Absicht. Und dann irgendwann schrieb mir jemand, wann war das, 2014, schrieb mich jemand an, da hatte ich so ein, irgendjemand hat ein Video von mir im Internet gepostet. Das hieß das bisschen Schlachten. Das war schon 2013, 2014. Und ich hatte das überhaupt nicht irgendwie geteilt, ne? Aber das hat irgendjemand geteilt und dann hat es total die Runde gemacht. Also unter Vegetariern und Veganern. Da habe ich davon erzählt, wie es ist, keine Tierprodukte zu essen, weil man da so lustige Sprüche zu hören kriegt. Und das hat sich dann so in diesen ganzen sozialen Medien verteilt. Und dann schrieb mich jemand an, ob ich nicht mein Soloprogramm auf deren Bühne spielen könnte. Ich dachte, was? Soloprogramm? Ich habe keins, aber ja. Und zwei Wochen später stand ich bei denen auf der Bühne und habe zum ersten Mal ein Soloprogramm gespielt. Und ich muss sagen, es ist für mich ganz seltsam, auf der Bühne zu sein, weil ich bin ja nicht auf der Bühne, um auf der Bühne zu sein. Also ich bin doch ein Mensch, der eigentlich gar nicht gern angeschaut wird. Oder ich frage auch eigentlich oft lieber, als was zu erzählen. Aber dann stand ich da und war so überrascht eigentlich von mir selbst, dass ich mich das traue und dass es sich einfach so schön angefühlt hat. Und habe mich noch ganz viel mit den Leuten unterhalten auch und gemerkt, wie viel man sich da so gegenseitig geben kann. Und das war dann auch nochmal so ein Klickmoment, wo ich gemerkt habe, wow, die Leute hören mir ernsthaft einen Abend lang gern zu. Wie geil ist das denn? Bei meiner Psychologin muss ich 100 Euro für zahlen. Und die hören mir gern zu, die bestärken mich, die erzählen mir hinterher, wie es in deren Familie ist. Oder womit sie sich gerade befassen, worauf sie gerade sozusagen verzichten, weil sie eine Doku gesehen haben. Und das ist irre. Das schafft halt genau wieder so ein Gefühl von Verbundenheit, wo man eben zuvor immer, ich habe ja immer ein Gefühl von Entfremdung in der Welt, weil ja, die Welt für mich nicht funktioniert und ich fühle mich immer so abseits. Und ja, und da treffe ich auf Menschen, die dieses Gefühl nicht nur kennen, sondern die auch ähnlich darauf reagieren wie ich. Und das ist eigentlich das Schönste dran bei diesen Auftritten. Ja, und so kam das dann. Also wie gesagt, überhaupt nicht absichtlich. Da haben sie mich gefragt. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Soloprogramm habe. Habe dann irgendwas zusammengestöpselt. Und im Grunde ist es bis heute so. Also ich habe auch kein festes Soloprogramm, sondern ich erzähle eigentlich jeden Abend das. Also ich meine, ich habe so eine Grundstruktur. Und natürlich im Moment mein Hauptthema, also mein Thema, weshalb mich die Leute buchen, ist eben, wie ist es, vegan zu sein? Aber eigentlich ist das nur ein Teil oder sogar ein relativ kleiner Teil von dem, was mich fertig macht oder von all dem, was ich gern besprechen würde. So. Genau, aber und so hat sich das dann völlig zufällig eigentlich ergeben. Und ich staune bis heute jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich immer, wow, krass, die wollen mich hören, wow, ich darf reden. ja.
Vom spontanen Auftritt mit dem Tagebuch zum ja. Soloprogramm innerhalb von Turbo-Zeit.
Ja, im Grunde ja. Und jetzt bin ich ja für diesen Prix Pantheon vorgeschlagen, habe ich vor zwei Wochen erfahren. Und das haut mich auch nochmal so von den Socken, dass ich ganz, wie soll ich sagen, sprachlos bin. Also irgendwas in mir muss ich noch immer jedes Mal die Rechtfertigung geben, überhaupt auf der Bühne sein zu dürfen. Weil für mich sind die Kabarettisten noch immer andere Menschen. Das sind Menschen, die das können, die das richtig gelernt haben. Also es ist für mich auch immer noch jedes Mal eine Überwindung. Nicht, weil ich mich selbst irgendwie so wahnsinnig schlecht finde, sondern ja, es ist noch immer, ich denke immer, die großen Kabarettisten sind irgendwie andere. Und dann kriege ich manchmal so total nette Mails, wo die Leute mir sagen, ich sei ihr Vorbild. Und zum einen berührt mich das und zum anderen denke ich dann immer, wow, das bin ja gar nicht ich. So.
Aber so wie du gerade erzählt hast, ist da wenig Kunstfigur, sondern ganz viel echt.
Ja, also das wird mir manchmal, wie soll ich sagen, nicht vorgeworfen, aber von Profis empfohlen, die sagen dann, du musst dir eine Figur schaffen auf der Bühne. Sonst, wenn du Kritik hörst, bist du viel zu fertig und so. Und ich habe auch schon schlechte Kritik gehört. Aber ich muss sagen, ich denke dann immer, ja, stimmt. Also ich bin noch nicht fertig, ich denke nur, ja, hast recht, sehe ich auch so, hast recht. Aber das bedeutet ja nicht, dass das ein Grund ist, für mich nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Wenn mich jemand kritisiert, gebe ich den Leuten voll und ganz recht und überlege dann zu Hause, na, wie kann ich es anders machen? Das ist ja eigentlich nichts Schlimmes und bei mir rennt man da alle offene Türen ein. Also ich habe eher, muss ich mir immer wieder sagen, wenn die Leute sagen, dass es ganz toll war, muss ich mich immer zurückhalten, denen nicht zu sagen, nee, komm, so toll bin ich gar nicht. Also ich finde insofern, wenn ich eine Kunstfigur hätte, hätte das für mich alles keinen Sinn mehr. Also ich finde es nicht generell schlecht, wenn Leute Kunstfiguren entwickeln. Also die meisten Kabarettisten sind ja in dem Moment auf der Bühne eine Figur. Aber das hätte für mich deshalb keinen Sinn, weil ich dann nichts Persönliches oder Authentisches ja von mir mehr loswerden würde oder teilen würde. Also es gibt tatsächlich einen Bereich für mich, der das als therapeutisch empfindet. Und diese Funktion hätte das nicht mehr. Und ich möchte auch den Leuten nichts vormachen. Also ich weiß, dass man das eigentlich tun soll, sagen mir viele. Du brauchst eine Figur, du musst da mehr kontinuierlich sein. Ich muss sagen, dafür ist mir die Lebenszeit zu kurz. Ich bin keine Schauspielerin. Ich will echt Dinge mitteilen, die mich berühren. Ich will dir nichts vorspielen. Und es gibt auch manche Tage, wo ich traurig bin. Dann spiele ich denen aber auch nicht Heiterkeit vor. Also ich komme dann meistens im Laufe des Abends in eine schöne Stimmung mit Leuten zusammen. Aber ich gehe in der Stimmung auf die Bühne, in der ich bin. Und das macht auch für mich jeden Abend wieder wertvoll so. Das ist halt wirklich jeder Abend ein bisschen anders. Und jetzt für morgen haben wir eigentlich Lachen gegen rechts. Und ich bin jetzt zurzeit eben sehr traurig, weil in meiner Familie ist es ja gerade relativ traurig, weil es jemandem sehr schlecht geht. Und da überlege ich mir auch für morgen, also ich gebe mir wirklich immer die Freiheit, meine Themen einzubauen. Das wird dann am Ende immer irgendwie lustig. Aber ich mache halt das, was ich machen möchte. Und meistens nicht das, was mir jetzt vorgegeben wird.
Was heißt das für morgen konkret? Weißt du schon, was du machen wirst?
Ich wollte eigentlich über Herrn Palmer sprechen, Boris Palmer, der ja in letzter Zeit mit rechtspopulistischen Postings auf sich aufmerksam gemacht hat. Vielleicht auch unabsichtlich, aber ich finde das, wie soll ich sagen, erzählenswert oder bemerkenswert. Eigentlich wollte ich dazu was machen, aber gerade so ist, finde ich das Thema auch immer sehr interessant, wie gehen Menschen mit sowas wie Trauer um. Ja, und ich merke zum Beispiel, es hat auch eine gewisse Komik, dass man häufig, also zum Beispiel in der eher konservativen Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, man Trauer auch verbergen muss. Und wenn ich dann zum Beispiel weine, weil es irgendwie ans Abschiednehmen geht, dann sagt meine Mutter, Mai, jetzt reiß dich halt zusammen, jetzt machst du schon wieder so ein Gesicht. Dann sage ich, ja, Mama, die Oma liegt im Sterben, hallo, soll ich da nicht traurig sein? Ja, aber du brauchst ja nicht gleich so ein Gesicht machen. Und das hat schon wieder so eine Komik, ne? Und das sind dann diese Punkte, die ich so spannend finde, wo wirklich für mich ein unglaublich großer Schmerz zusammenkommt mit eigentlich der Brutalität von einer eingrenzenden Gesellschaft, ja, das ist groß gegriffen, ja, aber da gibt es eben ein Korrektiv im Grunde, auch noch da, wo man selber an der Obergrenze des Leids angekommen ist. Und das hat dann eben durch dieses Spannungsgefälle eigentlich wieder so eine schöne Komik. Und das wäre dann zum Beispiel ein Moment, den ich vielleicht auf die Bühne bringen würde.
Kannst du das in dem Moment dann gleich schon als Komik wahrnehmen?
Ich bin dann meistens erstmal wütend. Also mir ist auch aufgefallen, alles das, was im Nachhinein bei mir auf der Bühne Komik wird, war eigentlich erstmal Wut. Und in dem Moment reagiere ich auch nicht lustig. Ja, meistens sage ich dann gar nichts oder ich bin völlig platt und denke mir hinterher, hat die einen an der Waffel? Werde ich wohl gerade noch heulen dürfen? Geht's noch? Hier geht's um Abschied, heul du doch auch, ja. Also ich bin dann erstmal wütend, reiß mich zusammen, schreibe es hinterher meistens auf, weil ich es immer gar nicht fassen kann und ich gar nicht weiß, wohin damit. Und im Nachhinein, dann, wenn ich es durchlese, denke ich mir, meine Fresse, ist das lustig. Und da muss ich manchmal so lachen, weil ich denke, wie bescheuert sind wir alle. Ja? Und ich bin ja auch oft so. Das ist ja gar nicht nur, dass meine Familie dann so reagiert doof, sondern es gibt 300.000 Momente, wo ich selber auch absolut dumm auf jemanden reagiere. Und wo mir das im Nachhinein auffällt und denke, scheiße, ist das lustig. Aber in dem Moment natürlich, wo man sowas hört, oder auch eben andere Sprüche. Ich höre ja auch ganz viel zu vegan sein. Ja. Wenn ich traurig bin, weil ich eine Doku gesehen habe, mei, das bist halt schlachten, das macht den Tieren doch nichts aus. Die sind schlachten doch gewöhnt, mei, die sind ja zum Schlachten da. So, ne? Und das sind eigentlich so Sätze, wo ich hinterher denke, boah, holy shit. Also das ist viel zu schade, um das nicht mit anderen Leuten zu teilen. Aber für mich, also das sind eigentlich die meisten Sätze, die ich bringe, finde ich, bilden eigentlich, klingt jetzt krass, aber bilden eigentlich die Gewalt dieser Struktur ab. Also diese Sätze, ja, das ist doch ganz normal, dass die Oma stirbt, ist doch ganz normal, dass die Tiere geschlachtet werden, bildet ja nicht nur ab, dass man Leid akzeptiert, also auch teilweise ungerechtes Leid, sondern auch, dass man Menschen versucht zu korrigieren, die dieses Leid auch tatsächlich so empfinden. Also ist ja, wenn man es genau nimmt, eine Form von seelischer Gewalt. Ja, so. Aber ja, also ich finde, das ist es schon wert, behandelt zu werden, dieses Thema. Und in der Kürze hat es dann einfach echt eine Komik, wo ich hinterher manchmal auch, also einige Zeit später manchmal echt laut lachen muss. Oder meine, ich weiß, dass ich jetzt voll gemein über meine Mutter erzähle, die übrigens echt super ist. Also ich will wirklich, das Problem ist ja auch, ich erzähle auf der Bühne von meiner Familie. Meine Familie hat mich darum gebeten, zu Recht, bitte erzähl nie was von uns. Und es ist so ein Dilemma, weil wovon soll ich erzählen, wenn nicht davon? Also klar erzähle ich auch natürlich von Begegnungen, auch von Nazis und so weiter. Aber ich erzähle, weil das die Menschen sind, mit denen ich am engsten in Kontakt stehe, viel von denen. Das ist meine Therapie. Das ist eben die Gesellschaft, mit der ich in Kontakt gekommen bin. Diese bayerische Gesellschaft, die häufig einfach extrem konservativ ist. Und dann haben die mich gebeten, ich soll doch bitte nichts über sie erzählen. Und dann denke ich mir ganz oft bei den Sätzen, oh Gott, wie formuliere ich das dir das jetzt so um, dass es jemand anderes ist? Dann wird meine Mutter manchmal zu meinem Onkel, den ich gar nicht habe oder so. Ne? Und meine Mutter und ich saßen neulich in der Arztpraxis wegen meiner Oma, weil es der eben so schlecht ging. Mir sind die Tränen runtergelaufen und meine Mutter drückt mir die Haarbürste in die Hand und sagt, mei, jetzt kämpfst du dich aber nochmal durch. Und ich hatte halt gedacht, sie kruschtelt in ihrer Handtasche nach einem Taschentuch und dachte mir noch, Mann, ist die Mama heute einfühlsam, ja. Dann wollte ich die Bürste nicht nehmen und dann hat sie mir mit ihrer scheiß Bürste durch die Haare gefahren, ja. Und ich merke auch manchmal daran, dass was lustig ist, wie die anderen Leute reagieren im Wartezimmer. Ja, die haben uns angeschaut, als ob wir ein Theaterstück spielen, ja. Und das ist zum Beispiel was ich morgen zum Beispiel auf der Bühne vielleicht auch erzählen könnte.
Was gerade aktuell in deinem Leben passiert und das du ja aufgreifen kannst und auch loswerden möchtest.
Ja, und da muss ich halt aber eben auch irgendwie aufpassen, dass ich wirklich zum Beispiel eben meiner Mutter nicht zu nahe trete. Aber zum Beispiel, wenn ich gerade mein Soloprogramm spiele, wenn ich was erzähle von ihr, ich denke, es wird immer sehr klar, dass ich ja auch deshalb davon erzähle, von meiner Familie oder von dieser Gesellschaft, weil ich sie zugleich sehr liebe. Es ist ja nicht so, dass ich das komplett ablege, scheiße finde, tschüss, sondern es ist ja gerade der Versuch des Umgangs. Und ich kann mit meiner Familie nur so liebevoll umgehen, weil ich die Möglichkeit habe, das auf eine positive Art auch dann zu ventilieren sozusagen. Ja. Und ich mag meine Familie total. Wir haben alle komplett einen an der Waffel, inklusive mir. Und aber ich hänge unglaublich an denen und dadurch erst entsteht bei mir auch diese Komik, eben durch diesen Riss zwischen wirklich Liebe und eben Wut über die Dinge, die falsch laufen. Und da schaue ich eben auch, zum Beispiel morgen muss ich noch dieses Kunststück hinkriegen, in wirklich kürzester Zeit, es klar zu machen, ich mag meine Familie, absolut, allererstens, ja. Und dann ganz irgendwie weiter hinten kommt, aber die hat schon wieder das gesagt, ne. Aber das ist mir wichtig, dass eben nicht noch mehr sozusagen irgendwie irgendwas Schlechtes in die Welt kommt. Also, sondern wirklich zu sagen, so diese Grundbedingungen, klingt es pathetisch, aber ist erstmal Liebe. Und dann kann man anfangen, übereinander Späße zu machen. Aber es muss klar sein, dass der Respekt vor allen da ist. Da ist zum Beispiel auch jetzt für morgen die Frage, ob ich Respekt beispielsweise vor Herrn Palmer habe. Oder noch schlimmer, Respekt vor Nazis. Also ich habe ja erfahren, dass die Menschen, die mir als Nazis vorkamen, auf meinem Marsch da, also die Menschen von der AfD, dass ich am Ende eigentlich auch Empathie mit denen hatte. Klingt das doof, aber ich hatte sogar auch irgendwie Respekt vor deren Schmerz. Also und da ist die Frage, lachen gegen rechts? Ich mache mir da echt Gedanken drüber. Oder sollte man nicht einfach diese Menschen, also wie soll ich sagen, diese Grundfrage ist ja, kann man Menschen mit Empathie begegnen, die selber keine Empathie aufbringen? Oder sollte man denen mit Empathie begegnen? Und zumindest denen, denen ich begegnet bin, finde ich, ja, die können selber keine Empathie aufbringen, aber es wäre echt falsch gewesen, die zu verlachen, obwohl die echt wie die Tölpel dastanden und gegen uns demonstriert haben. Und das ist eben die Frage, ja, also wo hört der Respekt bei mir auf der Bühne auf? Und eigentlich habe ich ja auch schon mal den Herrn Palmer übelst beleidigt. Boris Palmer, wer hat dir ins Hirn geschissen? Ich meine das nicht beleidigend, ich will es einfach gern wissen. Habe ich schon so ein paar Liedchen gemacht. Ja, und da ist eben auch die Frage, wo hört da der Respekt auf? Und offenbar hört der da bei mir auf. Also bei Menschen, die jetzt nicht nur eine menschliche Position in der Gesellschaft haben, sondern auch eine politische Position. Ich finde, die müssen sich noch mal ein Stück mehr rechtfertigen, weil die einfach eindeutig auch eine Multiplikatorenfunktion haben. Einfach, denen muss klar sein, wenn sie sich auf eine bestimmte Weise äußern, dass das geistige Brandstiftung sein kann. Und bei denen ist es nicht nur Leid. Ich glaube nicht, dass der Herr Palmer am Hungertuch nagt. Bei dem ist es wirklich, ich weiß nicht, was es ist. Ich empfinde es als Berechnung. Und da denke ich, haue ich schon noch mal sehr viel mehr rein. Und da lasse ich auch echt meine Wut raus. Aber ist die Frage, vielleicht ist das dann auch respektlos. Aber da bin ich noch am Suchen, wo ist da meine Grenze? Wo fängt Beleidigung an? Oder wo ist es wirklich einfach nur Aufbäumen gegen diese Pappfiguren in dem System, die einfach es eigentlich nur verschlimmern und selber keinen Respekt aufbringen können vor den Menschen. Der Herr Palmer, muss ich schon mal sagen, ja, der hat ein Foto gepostet von geflüchteten Menschen im Zug, ja, die kein Ticket hatten. Der hat die abfotografiert und hat die bei sich auf Facebook gepostet, ihre Gesichter. Und ich nehme an, er hat sich nicht vorher gefragt, Entschuldigung, kann ich euch bei Facebook posten? Kann ich euch mal kurz eine Runde fertig machen? Und dann schrieb er dazu, Zugfahren hat sich verändert in den letzten Jahren. Oh, ich denke, nein, Tübingen hat sich verändert, wenn wir einen scheiß rechtspopulistischen Bürgermeister haben, der ungefragt geflüchtete Menschen auf Facebook postet. Und da werde ich sauer. Und das ist zum Beispiel was, wo ich Mühe habe, Empathie mit unserem Bürgermeister aufzubringen. Das ist echt ein Punkt, das ist eine Straftat, die er da begangen hat. Man darf Menschen nicht bei Facebook posten, wenn sie das nicht möchten. Er hat sie bestimmt nicht darüber informiert. Und ich verstehe auch nicht, dass die Grünen da kein Parteiausschlussverfahren begonnen haben. Das ist zum Beispiel der Punkt wirklich, wo mir diese Empathie, die ich für mich selber als Grundvoraussetzung ansehe, um auf die Bühne zu gehen, die geht mir da echt flöten. Und da überlege ich jetzt für morgen zum Beispiel, ja, einen Teil mache ich wahrscheinlich über meine Familie, erzähle ich von diesem Umgang mit Trauer, den ich ja auch wirklich sehr wichtig finde eigentlich in unserer Gesellschaft. Und für Tübingen finde ich sehr wichtig, dass die Leute sich mal darüber informieren, was der Boris Palmer gerade alles an Geschossen aufbringt, um irgendwie seinen Rechtspopulismus durchzudrücken, ohne es so zu nennen. Also ich bin da wirklich verbittert auch über Herrn Palmer, auch möchte ich schon nochmal hier sagen.
O-Töne, eigene Erlebnisse zu verarbeiten, aber dann auch wieder, tust du zuspitzen, tust du umformulieren oder was unterscheidet die reine Wut von der Wut, die Ventil und auch lustig Ventilfunktion hat und auch dann lustig für andere ist? Und
genau, das ist der Punkt. Also das ist die Frage, ob eben so ein Gefühl ungefiltert auf die Bühne darf. Und ich glaube, mein Gefühl dahinter ist ungefiltert, aber natürlich formuliere ich das um und ich bringe nochmal eine Distanz rein, weil es sonst auf der Bühne dazu neigt, leicht, wie soll ich sagen, peinlich vielleicht zu wirken, was auch immer das sein soll, aber eine Figur, die jetzt dann nur traurig auf der Bühne steht und nur wütend, da denkt man sich auch, hör mal, geht zum Therapeuten. Also man braucht auf der Bühne und in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, passiert das auch irgendwie, ne? Eine Distanz dazu. Und ich verarbeite natürlich diese Sätze. Also bei dem Palmer mache ich meistens dieses Lied draus, dann schrecklich gesungenes und schrecklich gespieltes Lied, was auch nochmal eine Komik reinbringt, weil ich es halt so scheiße singe. Dadurch wird auch klar, es ist nicht 1000 pro ernst. Also das Thema ja, die Form nein. Und man muss da schon aufpassen, dass es auch noch sozusagen Kunst wird und nicht nur eine Art Therapie. Also da ist das Publikum sonst echt nur eben ja auch eine Zweckentfremdung fast des Publikums. Die können ja gar nichts dafür, dass ich da offenbar eine Therapie brauche für meine Gefühle, sondern ich will ja auch, dass die einen schönen Abend haben. Darum geht es ja auch. Und das ist schon nochmal ein Schritt mehr. Also sonst würde ich mir, glaube ich, auch nicht die Rechtfertigung geben, auf die Bühne zu gehen. Das braucht es auf jeden Fall.
Lachen gegen rechts, Dienstagabend, 23. Mai, Gabriele Busse zusammen mit Heiner Kontschak, Helge Thun, Jakob Nacken. Du kennst die alle
ja auch. Ja, ich kenne die und ich finde die großartig. Und ich finde es total schön und irgendwie nett, dass ich mit denen auf der Bühne stehen darf. Für mich sind das ganz, ganz, also das sind einfach Profis, die wirklich alle so super nett geblieben sind und auch im Persönlichen so entspannt und lustig. Also das sind schon meine Vorbilder. Und der Heiner Kontschak ist einfach der Hammer. Der ist so kreativ und schreibt so viele Lieder. Der ist auch höchst musikalisch. Das sind halt auch wirklich für mich die Menschen, die ja absolut auf die Bühne sollen und müssen. Also ich gehe auf die Bühne, wie gesagt, weil ich ein paar Dinge zu sagen habe. Aber jetzt nicht, weil ich eine gute Musikerin wäre. Also ich entschuldige mich schon jetzt für morgen. Nee. Aber ja, also ich bin ganz, ganz stolz, dass wir diesen Abend auf die Beine gestellt haben. Und es sind einfach irrsinnig tolle Menschen dabei. Und gerade der Helge Thun, Heiner Kontschak, Jakob Nacken und wir haben dann noch einen Special Guest für morgen, auch die Sarah, die ist super, ganz tolle, lustige Frau, die kommt auch noch kurz dazu. Also wird bestimmt ein ganz toller Abend und ich finde es sehr schön, dass die Einnahmen alle ans Asylzentrum gehen. Ich möchte auch nochmal allen Kollegen sozusagen danken, die da mitmachen. Also die hätten eigentlich eine fette Gage verdient und ja, aber ich finde es jetzt noch schöner, dass die Einnahmen ans Asylzentrum gehen. Die Leute da haben es ja auch wirklich mehr als verdient.
Danke auch dir für deinen Einsatz. Du hast das ganze Jahr mit organisiert und in Wege geleitet. Danke, Gabriele.
Danke, Matzel.
Schön, dass du da warst. Das war's Lokalmagazin live am Montagvormittag, in der Wiederholung nochmal dann am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8. Alle Wortbeiträge, auch die beiden Interviews mit Jakob Nacken und Gabriele Busse, sind auf Dauer nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Dienstag nochmal, kommt alle vorbei. Vorverkauf gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber Tickets an der Abendkasse, schätze ich mal schon. Lachen gegen rechts, Dienstagabend im Sudhaus. Und auch hier auf der 96.6 Gips. Mit Gips kann man trotzdem kommen, aber na, es gibt wirkliche Hinderungsgründe, die einem das Hören am Radio auch dann ermöglichen, trotzdem dabei zu sein. Das war das Lokalmagazin und wir sind am Freitag wieder für euch da. Dann zu Gast Asli Kütschik vom Integrationsrat Tübingen. Sie macht auch Antidiskriminierungstraining und darüber wird sie berichten. Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.